In einer Klinik in Wien steht am 26. Oktober 2023 ein Gerichtsmediziner am Seziertisch. Vor ihm liegt die Leiche des Spitzenbeamten Christian Pilnatschek. Der Gerichtsmediziner entfernt das Brustbein und die angrenzenden Rippen. So gelangt er an die Organe des Verstorbenen. Er schaut sich die Spuren am ganzen Körper an, versucht herauszufinden, wie Christian Pilnatschek ums Leben gekommen ist. 6 Tage ist es damals her, dass der Justizbeamte tot in der Donau aufgefunden wurde. Die Spekulationen darüber, dass Pilnatschek Suizid begangen habe, sind längst in der Welt. Der Gerichtsmediziner stellt an diesem Tag Tod durch Ertrinken fest. So steht es später im Obduktionsbericht. Die Wörter Suizid oder Selbstmord tauchen nicht auf. Eindeutige Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung gibt es nicht. Aber etwas ist seltsam. Der Gerichtsmediziner listet über 20 Verletzungen am Körper von Christian Pilnatschek auf. Eine Hirnschwellung, ein knochentiefes Hämatom am Oberschenkel und weitere teils schwere Verletzungen an Beinen, Stirn, Arm, Rücken, Hüfte und Hals.
Wie ich den Obduktionsbericht gesehen habe, habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, dass die nicht weiter nachgeschaut haben.
Der Ex-Politiker und Journalist Peter Pilz wundert sich über das Vorgehen der Kriminalpolizei. Dass nicht genauer untersucht wird, woher die Verletzungen am ganzen Körper kommen. Pilz wendet sich daraufhin an einen alten Bekannten, einen erfahrenen Wiener Unfallchirurgen. Der Arzt hat hunderte Schwerverletzte begutachtet und operiert. Und diesen Bekannten schickt Peter Pilz den Obduktionsbericht.
Der hat sich das angeschaut und hat mir geschrieben, das kann nicht alles gleichzeitig bei einem Sturz passiert sein. Man kann sich an einer Extremität, an einem Arm, nicht gleichzeitig bei einem Sturz beugeseitig und streckseitig verletzen. Das geht nicht.
Und dann gibt der Arzt seinem Freund Peter Pilz einen Ratschlag.
Und hat gesagt, geh schau, ich bin Unfallchirurg und kein Gerichtsmediziner. Ich kann dir kein gerichtsmedizinisches Gegen- oder Ergänzungsgutachten schreiben. Das kannst du nur mit Gerichtsmedizinern klären. Und das habe ich dann getan.
2 Gutachten gibt Peter Pilz in Auftrag. Und sie werden ein völlig neues Licht darauf werfen, was in der Todesnacht vom 20. Oktober 2023 passiert sein könnte. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Im 2. Teil dieser Doppelfolge von Inside Austria geht es um den mysteriösen Tod des Spitzenbeamten Christian Pilnatschek und um die Frage, was in der Nacht an der Donau tatsächlich passiert sein könnte. Bevor es losgeht, 2 Hinweise. Erstens, meine Kollegin Antonia Arbeiter-Raut ist leider krank, deshalb hören Sie an dieser Stelle nur mich. Außerdem geht es in dieser Folge mal wieder um strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los. Das offizielle Obduktionsgutachten der Leiche von Christian Pilnatschek wird im November 2023 fertiggestellt. Noch laufen die Ermittlungen, aber für Polizei und Staatsanwaltschaft scheint die Sache im Grunde damit erledigt zu sein.
Zur Todesursache ist eigentlich nicht ernsthaft ermittelt worden.
Peter Pilz ist einer der ersten Journalisten, der damals beginnt, den Ungereimtheiten rund um den angeblichen Suizid nachzurecherchieren. Denn dass die Verletzungen am Körper von Christian Pilnatschek keine weiteren Fragen bei den Ermittlern aufwerfen, das ist nur eine von vielen Merkwürdigkeiten. Der ehemalige Justizbeamte wurde ja frühmorgens in einem Fluss gefunden. Aber die Polizisten vor Ort haben offenbar kaum den Tatort gesichert. Sie wollten zunächst mutmaßlich verhindern, dass die Leiche zur Obduktion freigegeben wird. Und die Kriminalbeamten verzichten, nach den Recherchen von Peter Pilz, darauf, Beweismittel sicherzustellen. Zum Beispiel sein Handy. Obwohl Christian Pilnatschek ja in der Nacht, kurz vor seinem Tod, noch jede Menge Nachrichten verschickt hat. An wen, das wissen wir nicht. Das Telefon ist aber nicht das einzige technische Gerät, das womöglich Anhaltspunkte über die letzten Stunden im Leben des Spitzenbeamten liefern könnte. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als die Leiche gefunden wurde, da trug Pilnatschek eine Smartwatch am Arm.
Diese Smartwatch zeichnet alle Gesundheitsdaten auf, war also auch in der Lage, auf die Sekunde anzugeben, wann das Herz des Sektionschefs zu schlagen aufgehört hatte.
Und die Uhr liefert sogar noch mehr.
Diese Smartwatch zeichnet dazu Geodaten auf, nämlich wo man sich wann befunden hat. Und das hat mich überrascht, zeichnet sogar ein mögliches Sturzgeschehen auf.
Für die Ermittler wäre diese Smartwatch also eigentlich eine echte Goldgrube an Informationen.
So, jetzt kriegt das Landeskriminalamt, die Mordkommission, diese Smartwatch und gibt diese Smartwatch sofort dem hochprofessionellen Büro im Bundeskriminalamt, wo solche Datenträger ausgewertet werden.
Sie hören vielleicht einen leicht ironischen Unterton bei Peter Pilz heraus. Das liegt daran, dass diese Abteilung schon mal ein Handy ausgewertet hat, das in Österreich ziemlich für Furore gesorgt hat. Und zwar das Handy von Thomas Schmidt, dem ehemaligen Vertrauten von Sebastian Kurz. Sie wissen schon, der mit den Ich-liebe-meinen-Kanzler-Chats. An seinem Handy hat sich damals eben jenes Büro im Bundeskriminalamt versucht.
Und hat mit allen Künsten der türkisen Kriminaltechnik zustande gebracht, auf dem Schmidt-Handy nichts zu finden.
Erst die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war es, die dann später die tausenden brisanten Chatnachrichten auf Schmidts Handy geknackt hat. Ja, und in dem Büro, das damals nichts gefunden hat, liegt nun die Uhr des ehemals höchsten Justizbeamten.
Was passiert jetzt mit der Smartwatch? Die gloriose Technikabteilung des Bundeskriminalamtes schaut sich die Smartwatch vom Bilnercheck ganz scharf an und sagt, wir finden nichts. Wieder nichts gefunden. Dann kommt die Smartwatch zurück. Der Leiter der Mordkommission hält fest. Naja, es waren schon viele andere Daten drauf. Aber die waren fürs Verfahren nicht relevant. Und leider die Daten, die uns interessiert haben, Standortdaten, Gesundheitsdaten, da haben wir nichts gefunden.
Peter Pilz hat Experten dazu befragt, ob das wirklich sein kann. Hätten die Ermittler den Hersteller kontaktiert, dann hätten sie vermutlich in weniger als einer Stunde alle Daten bekommen. So wird die Uhr als Sackgasse zu den Akten gelegt. Und dann ist da noch ein technisches Gerät, das aus den Ermittlungen verschwindet. Pilnercheks Notebook.
Der private Laptop von Christian Pilnercheck ist in einer schwarzen Aktentasche von dem Parkplatz, wo er sein Auto stehen lassen hat müssen, wie ihm der Führerschein abgenommen worden ist, nach Rossatz mit ihm mitgefahren im Auto von Anna P.
Wir erinnern uns, Anna P., das ist die Mitarbeiterin von ÖVP-Politiker Wolfgang Sobotka und die Mitbewohnerin von Pilnercheks Lebensgefährtin Karin Wurm. Sie holt Pilnercheck damals nachts nach seiner Geisterfahrt von der Tankstelle ab und fährt ihn zu sich nach Hause nach Rossatz, wo sie ja mit Karin Wurm lebt. Den Laptop hat Pilnercheck damals offenbar in einer Aktentasche dabei. Peter Pilz hat Anna P. später gefragt, was dann mit dem Laptop passiert ist. Angeblich, so hat es Anna P. berichtet, fragt sie nach dem Tod von Pilnercheck einen Bekannten um Rat, was sie und Karin Wurm mit dem Computer anstellen sollen. Dieser Bekannte sei niemand Geringeres gewesen als der Bundespolizeipräsident Michael Tackert. Den hatte Anna P. ja auch schon kurz nach Pilnercheks Verschwinden kontaktiert und erzählt, dass der Justizbeamte gesucht wird. Jetzt ruft sie ihn also wieder an.
Und sie behauptet in diesem Gespräch, und das bezeugen mehrere Personen, Bundespolizeidirektor habe ihr geraten, den Laptop verschwinden zu lassen.
Wir müssen an dieser Stelle sagen, das Innenministerium bestreitet diese Darstellung. Dem Vernehmen nach bereitet der Bundespolizeidirektor Takacs auch eine Klage gegen Peter Pilz und dessen Buch vor. Inzwischen wird auch gegen Anna P. wegen des Verdachts auf falsche Zeuginnenaussage ermittelt. Wir können uns also hier nur auf die Aussagen von Peter Pilz und Anna P. berufen. Was wir mit Sicherheit wissen, Christian Pilnercheck war einer der einflussreichsten Männer im Justizministerium. Und er stand im Verdacht, seine Macht genutzt zu haben, um politisch heikle Verfahren zu beeinflussen, zugunsten der Volkspartei. Es hätte also durchaus unbequem für einige in der Partei werden können, wenn die Unterlagen auf seinem Laptop veröffentlicht werden. Peter Pilz sagt, Anna P. sei damals offenbar verwundert gewesen über den Ratschlag des Bundespolizeipräsidenten. Genau wie ihre Mitbewohnerin habe auch sie Zweifel gehabt, dass sich Christian Pilnercheck wirklich das Leben genommen hat und den Ermittlern nicht richtig getraut.
Und da hat Anna P. den privaten Laptop von Christian Pilnercheck in einem Einkaufssackerl, ich glaube, sie sagen in Deutschland, in einer Tüte in eine Tiefgarage im ersten Wiener Bezirk genommen und ist dort zu Christian Matura.
Christian Matura, das ist ein früherer Bekannter von Pilnacek und ein ehemaliger Politiker des BZÖ, einer Abspaltung der FPÖ. Der Volkspartei steht da jedenfalls nicht nahe. Er soll den Computer weiterleiten. Anna P. macht also das Gegenteil von dem, was ihr der Bundespolizeidirektor geraten hat.
Der Laptop ist dann weiter übergeben worden an einen Redakteur der Kronenzeitung.
Über die Kronenzeitung gelangen Kopien der Festplatte an weitere Journalisten, darunter auch an Peter Pilz.
Und dieser private Laptop, dessen Festplattenkopie mir zur Verfügung stand, habe ich mir natürlich angeschaut.
Auf dem Laptop befinden sich tausende Dokumente, viele davon aus Pilnaceks früheren Verfahren. Auch Verschlussakten zu brisanten Fällen, auf die Pilnacek eigentlich keinen Zugriff haben sollte. Sie sind weitere Hinweise darauf, wie viel Einfluss der Spitzenbeamte im Justizapparat hatte. Einige der Dokumente veröffentlicht Peter Pilz später auf seiner Plattform Zack Zack. Allerdings Hinweise zum Tod des Justizbeamten, die finden sich auf dem Laptop nicht. Aber wenige Wochen nach dem Todesfall landet etwas anderes in der Öffentlichkeit, das neuen Wind in die Spekulation bringt. Eine heimliche Audioaufnahme.
Servus, sorry für die Störung, aber es könnte für die ÖVP, insbesondere Sobotka, von größter Wichtigkeit sein.
Es ist der 12. November 2023. 3 Wochen liegt der Tod des suspendierten Sektionschefs jetzt zurück. Im Umfeld der ÖVP macht eine Handynachricht die Runde.
Habe gerade mitbekommen, dass die Krone und der ORF Bänder von Pilnacek besitzen, in welchem er mit der ÖVP abrechnet.
Wir wissen nicht, wer die Warnung ans Umfeld der Volkspartei verschickt. Aber der Hinweisgeber behält recht. Wenige Tage später bekommen mehrere Medien in Österreich eine Audioaufnahme zugespielt. Darauf zu hören ist Christian Pilnacek.
Das geht einfach nicht. Man lebt in einem Rechtsstaat. Ich finde sie auch grundsätzlich eben verschwörungstheoretisch.
Die Aufnahme ist damals knapp ein halbes Jahr alt. Sie wurde an einem Hochsommertag im Juli 2023 aufgenommen, rund 3 Monate vor Pilnaceks Tod, im Cavalluccio, einem Nobelitaliener im Zentrum von Wien. Dort isst und trinkt der Justizbeamte oft. Bei Wein und Grappa trifft er seine Partie, einen Freundeskreis, wo auch viele aus dem Umfeld der ÖVP und der FPÖ dabei sind. An diesem Julitag sind es aber keine aktiven Politiker, mit denen Pilnacek am Tisch sitzt, sondern 2 Unternehmer. Einer von ihnen ist Christian Matura, der Mann, von dem Anna P. den Laptop entgegennimmt. Bei dem Abendessen im Edelitaliener ist Pilnacek offenbar wütend. Und zwar auf die Partei, zu der er lange sehr gute Verbindungen hatte, der Volkspartei.
Herr Pilnacek hat sich auch schon öfter in privater Runde, hat er das öfter schon angesprochen, dass von ÖVP-Seite versucht wurde, über seine Person in Verfahren einzugreifen und in laufende Verfahren zu intervenieren.
Das erzählt uns später der Unternehmer Christian Matura. Er sagt, sein Freund Pilnacek habe sich immer wieder darüber beschwert, was die ÖVP alles von ihm fordern würde.
Das heißt, ich kannte diese Thematik aus dem vergangenen Treffen. Und ich bin auch normalerweise kein Mensch, der Leute aufnimmt. Aber am besagten Tag habe ich mich dazu entschlossen, die Aufnahmetaste zu drücken.
Denn was Pilnacek im Cavalluccio erzählt, das klingt für Matura einfach zu haarsträubend.
Ja, aber können froh sein, dass sie nicht irgendwelche Dinge so.
Die können froh sein, dass ich gewisse Dinge nicht sage, sagt Pilnacek und meint damit die ÖVP. Und er erklärt dann auch gleich, was für Dinge er da meint.
Das wirkliche Problem ist, dass man Dinge verlangt, die nicht möglich wären im Rechtsstaat.
Man habe Dinge von ihm verlangt, die in einem Rechtsstaat eigentlich nicht möglich wären. Und zwar...
Ja, aber Dinge verlangt, man muss irgendwelche Ermittlungen einstellen, wo ich gesagt habe, kann ich nicht, mach ich nicht.
Die Aufnahme ist wirklich ziemlich schwer zu verstehen. Also er sagt, die haben verlangt, dass ich Ermittlungen einstelle, wo ich gesagt habe, kann ich nicht, mach ich nicht. Die ÖVP habe zum Beispiel von ihm verlangt, geplante Hausdurchsuchungen nicht durchzuführen. Pilnacek nennt in dem Gespräch auch Namen, unter anderem Wolfgang Sobotka, den ehemaligen Innenminister. Der habe es Pilnacek immer wieder als Scheitern ausgelegt, dass er sich geweigert habe, den Wünschen der ÖVP nachzukommen. Sobotka weist die Vorwürfe strikt von sich. Was der Unternehmer Christian Matura da aufgenommen hat, ist eine echte politische Bombe. Aber am Anfang weiß er selbst gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Die Aufnahme irgendwem zeigen, sie veröffentlichen oder besser nicht. Aber dann stirbt Pilnacek. Und Ex-Kanzler Sebastian Kurz stellt sich einen Tag später hin und erklärt, der Spitzenbeamte hätte sich das Leben genommen. Woher er das zu dem Zeitpunkt gewusst haben will, weiß keiner. Eine Anfrage dazu von Peter Pilz bleibt unbeantwortet. Christian Matura macht der Auftritt wütend.
Zur Weitergabe an die Medien kam es schlussendlich, als Sebastian Kurz beim zweiten Prozesstag den Tod von Herrn Pilnacek für seine Zwecke zu instrumentalisieren versuchte.
Schließlich waren es ja Sebastian Kurz und seine Leute von der ÖVP, über die sich Christian Pilnacek zuletzt so sehr geärgert haben soll. Christian Matura und der zweite Tischgenosse an dem Abend, dem Italiener, beschließen, mit der Aufnahme an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie spielen den Mitschnitt dem ORF und der Kronenzeitung zu. Kurz darauf veröffentlicht Peter Pilz auf seiner Plattform Zack Zack die gesamte Aufnahme.
Damit die Leute wirklich wissen, wohin die Spuren führen.
Die Audioaufnahme mit den Aussagen heizt die Gerüchte rund um Christian Pilnacek neu an. Nicht nur über die Umstände seines Todes, sondern auch über seine Rolle im Justizministerium. Denn die Aufnahme liefert neue Hinweise auf den Verdacht, der schon lange vor Pilnaceks Tod im Raum stand. Dass der Beamte seinen Einfluss im Justizministerium politisch genutzt hat.
Und als Reaktion darauf hat dann Justizministerin Alma Sadic eine Untersuchungskommission eingesetzt, um eben diese Interventionsvorwürfe zu prüfen.
Unseren Kollegen Fabian Schmidt kennen Sie ja schon, leitender Redakteur investigativ beim Standard. Die sogenannte Pilnacek-Kommission soll den Andeutungen nachgehen, die der ehemalige Justizbeamte in dem Gespräch beim Italiener von sich gegeben hat.
Die Leitung dieser Kommission hatte der Antikorruptionsexperte Martin Kreutner. Es war dann noch diverses Personal aus der Justiz, teilweise auch aus Bayern. Also man hat versucht, da verschiedene Persönlichkeiten zu finden, die unterschiedliche Perspektiven einbringen und die eben keine Interessenskonflikte haben.
Die Kommission wird nicht aufgesetzt, um die Umstände von Pilnaceks Tod zu untersuchen, sondern das System Pilnacek, also die Machtstrukturen und Verbindungen in die Politik, die der ehemalige Sektionsleiter aufgebaut hatte. Und bei dieser Kommission landet auch der Laptop von Christian Pilnacek. Der Redakteur der Kronenzeitung, der den Computer über Christian Matura bekommen hatte, leitet ihn an den Vorsitzenden der Pilnacek-Kommission weiter. Und die Daten darauf fließen in die Untersuchung der Rolle von Christian Pilnacek im Justizministerium ein. Ein halbes Jahr, nachdem sie ihre Arbeit aufgenommen hat, präsentiert die Kommission ihre Ergebnisse.
Was mir in Erinnerung geblieben ist von der Pressekonferenz, wo dieser Kommissionsbericht vorgestellt wurde, ist zum Beispiel, dass von Seilschaften gesprochen wurde, von pseudo-amikalen Strukturen innerhalb der Justiz, dass durchaus einiges gefunden wurde, was diesen Eindruck einer Zweiklassenjustiz verstärkt, wo manche wie PolitikerInnen oder UnternehmerInnen besondere Einflussnahme durchaus geltend machen können.
Die Ergebnisse der Kommission verstärken den Verdacht, den viele Kritiker schon zu Pilnaceks Lebzeiten gehabt hatten, dass der Sektionsleiter sich eine Art Fürstentum im Justizministerium aufgebaut hatte, dass er seine Rolle als Beamter immer wieder überschritten und gewissen Leuten Vorteile verschafft hatte. Zu Anklagen kommt es allerdings nicht.
Es war jetzt nicht so, dass die Kommission jetzt tatsächlich strafrechtlich relevante Sachen gefunden hat und gesagt hat, da ist glasklar das Gesetz gebrochen worden.
Zumal Pilnacek ja selbst inzwischen nicht mehr lebt. Die Umstände des Todesfalls untersucht die Kommission, wie gesagt, nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe. Aber trotzdem landen dort Hinweise dazu.
Es haben sich Personen an die Kommission gewendet, zum Beispiel aus Rossatz, wo Christian Pilnacek ja tot aufgefunden wurde, und haben diverse Hinweise, dass etwas nicht koscher gewesen sei rund um die Polizeiarbeit und so weiter, an Martin Kreutner, den Leiter der Kommission, übermittelt. Und der hat deswegen dann auch eine Anzeige eingebracht gegen Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich.
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beginnt daraufhin zu ermitteln. gegen den niederösterreichischen Chefinspektor, einen weiteren Beamten und gegen unbekannte Täter. Sie versucht herauszufinden, ob und wer die Ermittlungen rund um den Tod von Christian Pilnacek beeinflusst haben könnte. Der Chefermittler, der alle Vorwürfe bestreitet, hat wiederum Anzeige gegen Peter Pilz erstattet. Und zwar wegen dessen Recherchen. Er wirft Pilz üble Nachrede vor. Und noch jemand zeigt Peter Pilz an. Die Ehefrau von Christian Pilnacek, also die Witwe in Graz, die das Handy ihres Mannes mit dem Bunsenbrenner zerstört hatte.
Die hat nämlich eine Anzeige eingebracht gegen Peter Pilz, gegen die Freundin von Pilnacek sowie gegen den Krone-Journalisten Erich Vogel und hat gewissermaßen behauptet, die Freundin des verstorbenen Christian Pilnacek habe den Laptop verkauft.
Alle drei Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Drei Monate nach dem Tod von Christian Pilnacek im Januar 2024 erscheint der Abschlussbericht des Landeskriminalamts Niederösterreich. Darin wird aus dem offiziellen Obduktionsgutachten zitiert. Tod durch Ertrinken, hatte der Gerichtsmediziner ja festgestellt. Was außerdem übernommen wird, ist der Satz: Eindeutige Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung durch fremde Hand gab es nicht. Allerdings verschwinden die Worte eindeutig und grob. Darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Im Abschlussbericht klingt es jetzt so, als hätte es mit Sicherheit keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung gegeben. Die schweren Verletzungen am Körper von Pilnacek werden nicht aufgelistet. Stattdessen ist im Bericht nur von oberflächlichen Kratzern die Rede. Am 1. März 2024 stellt die Staatsanwaltschaft Krems ihre Ermittlungen ein. In der Begründung heißt es: Ein Suizid, wie er klarer nicht sein kann. Dabei sind da all die offenen Fragen. Woher kommen die Verletzungen? Was hat Pilnacek in den Stunden vor seinem Tod gemacht? Für Peter Pilz ist die Sache längst nicht abgeschlossen. Und er hat ja in der Zwischenzeit selbst zwei Gerichtsmediziner beauftragt, sich die Sache nochmal anzuschauen.
Ein Gerichtsmediziner in Innsbruck und ein Gerichtsmediziner in Berlin.
Die Mediziner schauen sich alle Unterlagen an, zu denen sie Zugang haben. Das Obduktionsprotokoll, die Tatortberichte, Fotos vom Fundort und der Akt der Staatsanwaltschaft. Nur die Fotos der Obduktion werden nicht freigegeben. Dr. Stefano Longato lehrt als gerichtsmedizinischer Sachverständiger in Innsbruck. Sein Gutachten erscheint im Oktober 2024. Er versucht darin, anhand des Fundorts nachzuzeichnen, wie sich Christian Pilnacek die vielen, teils schweren Verletzungen zugezogen haben könnte.
Es gibt eine einzige Stelle in der Nähe des Auffindungsorts der Leiche, wo ein Rohr in den Altarm ragt und dort das Ufer abbricht und unten einige große Steine sind.
Um sich die spezifischen Verletzungen zuzuziehen, die im Obduktionsbericht festgehalten werden, hätte Christian Pilnacek, laut Dr. Longato, mehrmals an genau dieser Stelle stürzen müssen.
Immer wieder raufgehen, noch einmal abstürzen, raufgehen, noch einmal abstürzen. Das ist äußerst unwahrscheinlich.
Denkbar wäre laut dem Gutachten auch, dass sich Christian Pilnacek an einer anderen Stelle schwer verletzt hat, mit seinen Verletzungen zum Ufer schleppte, an der Stelle mit den Steinen nochmal verletzte und sich danach ertränkt hat. Für besonders plausibel hält Longato dieses Szenario auch nicht. In seinem Bericht kommt er zu dem Schluss:
Der kolportierte Suizid erscheint aus gerichtsmedizinischer Sicht als wenig wahrscheinlich.
Was Dr. Longato für wahrscheinlich hält, das ist ein Unfall. Nur kann sich Pilnacek all die Verletzungen allein durch einen Unfall am Ufer selbst zugezogen haben? Das zweite Gutachten kommt von Professor Dr. Michael Zokos. Er arbeitet als Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin und hat lange die Gerichtsmedizin am Berliner Krankenhaus Charité geleitet. Zu den Verletzungen bei Pilnacek am Kopf und an der Halsmuskulatur schreibt der Gerichtsmediziner, sie seien
als Folge stumpfer äußerer Gewalt sehr wahrscheinlich durch Schläge zu interpretieren. Hierzu würden die möglichen Abwehrverletzungen, Parierverletzungen an linkem Unterarm und rechter Hand passen.
Michael Zokos hält auch den Befund im Obduktionsbericht für falsch, dass Pilnacek durch Ertrinken ums Leben gekommen sei. Er schreibt:
Für ein Ertrinken liegen keinerlei wirklich überzeugende Obduktionsbefunde vor. Im Gegenteil, die für ein Ertrinken typischen Befunde fehlen fast gänzlich.
Und dann wirft Michael Zokos in seiner gerichtsmedizinischen Stellungnahme eine Überlegung auf.
Könnte nicht doch ein Kampf am Ufer, verbunden mit Flucht des Christian Pilnacek, am Ufer und anschließendem Hineinspringen zur Selbstrettung, oder hineinfallen aufgrund der Dunkelheit und widrigen örtlichen Gegebenheiten am Ufer oder hineingestoßen werden, für die Vielzahl von Verletzungen ursächlich sein.
Beide Gerichtsmediziner arbeiten unabhängig voneinander. Sie wissen nicht, dass noch ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Und beide kommen zu dem Schluss, dass ein Suizid wenig wahrscheinlich ist. Und es gibt noch weitere Anhaltspunkte, die eher dagegen sprechen, dass Pilnacek sich das Leben genommen hat. Es gab keinen Abschiedsbrief. Laut seinen Bekannten wirkte er kurz vor seinem Tod voller Zuversicht. Natürlich kann ein Mensch trotzdem in einer Kurzschlussreaktion Suizid begehen, keine Frage. Aber von eindeutigen Hinweisen auf einen Selbstmord kann wirklich keine Rede sein. Denken wir also nochmal andere Szenarien durch. Was könnte sonst noch in der Nacht vom 20. Oktober passiert sein? Von Pilnaceks Partnerin und deren Mitbewohnerin wissen wir, dass der Beamte gegen 1 Uhr nachts angetrunken das Haus in Rossatz verlassen hat. Ohne Schlüssel, ohne Brieftasche oder Handy. Vielleicht ist Pilnacek herumspaziert und irgendwo gestürzt. Er hat sich betrunken ans Ufer der Donau geschleppt, ist nochmal gestürzt und dann ins Wasser gefallen. Nur warum sollte sich Pilnacek, der die Gegend eigentlich gut kennt, als er schon verletzt war, noch weiter zum Ufer geschleppt haben und nicht zurück zum Haus? Dann ist da auch noch der hohe Alkoholpegel im Blut. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Pilnacek kurz vor seinem Tod noch Alkohol getrunken hat. Und zwar mehr als die halbe Flasche Prosecco, die er vor den Augen seiner Freundin aus dem Kühlschrank genommen hat. Einiges deutet darauf hin, dass er nachts vor seinem Tod noch jemanden getroffen hat. Was also könnte passiert sein?
Ich fange ganz unten bei den Möglichkeiten an.
Peter Pilz ist die denkbaren Szenarien immer wieder mit den Gerichtsmedizinern durchgegangen. Eine davon lautet, Pilnacek verlässt nachts das Haus, um irgendjemanden zu treffen. Es wird Alkohol getrunken und es kommt zum Streit.
Pilnacek wird zusammengeschlagen. Der Berliner Gutachter weist auch darauf hin, dass einige der Verletzungen typisch sind für den Versuch, sich selbst mit den Armen zu schützen. Es gelingt ihm noch, weil er die Gegend sehr gut kennt, sich noch in der Nacht oder bereits in der Dämmerung an dieses Ufer zu retten.
Womöglich hat Pilnacek versucht, das Wasser zu durchqueren und sich vor seinem Angreifer in Sicherheit zu bringen.
Wenn man in diesem Zustand in ein 12 Grad kaltes Wasser geht, ist vieles möglich.
Zum Beispiel ein plötzliches Herzversagen. Pilnacek will durch den Altarm fliehen, verliert das Bewusstsein und gelangt, auf dem Rücken treibend, ans andere Ufer.
Ich weiß nicht, ob es so war, aber bei allen Versuchen, alle Hinweise und Beweise und alle Spuren und alles, was wir wissen, zu einem Bild zusammenzufügen, kommen wir zu dieser Möglichkeit, aber auch zu Möglichkeiten, die, wenn wir ins Strafgesetzbuch schauen, um einiges drüber liegen.
Eine dieser Möglichkeiten lautet, irgendjemand hat Christian Pilnacek umgebracht. Und da kommt natürlich gleich die Frage auf, die wir aus allen Fernsehkrimis kennen. Wer hätte ein Motiv gehabt, Pilnacek aus dem Weg zu räumen?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Es ist auch, glaube ich, nicht die Aufgabe von Journalistinnen in einem Tötungsdelikt zu ermitteln.
Unser Kollege Fabian Schmidt sagt, eigentlich wären es natürlich die Behörden, die solchen Fragen nachgehen müssten. Die Frage nach dem Motiv, die interessiert uns natürlich trotzdem.
Was man sich vorstellen kann mit etwas Fantasie ist natürlich schon, dass Pilnacek diese erwähnte Geisterfahrt weghaben wollte, dass er nicht wollte, dass das in ein Strafverfahren übergeht.
Erinnern wir uns nochmal an den letzten Abend im Leben von Christian Pilnacek. Er fährt betrunken als Geisterfahrer Richtung Wien, wird von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, verliert den Führerschein. Und ihm wird klar, wenn die Sache öffentlich wird, dann kann er seine Rückkehr ins Justizministerium vergessen. Pilnacek beginnt, jede Menge Nachrichten zu verschicken. An all die einflussreichen Leute, die er kennt. Er bittet sie um Hilfe. Irgendjemand willigt ein, sich mit ihm zu treffen. Nachts draußen. Vielleicht jemand, über den Pilnacek aus seiner Zeit im Justizministerium viel weiß. Es wäre zumindest denkbar, dass Pilnacek dieses Wissen einsetzt, um Druck auszuüben.
Und dass er da vielleicht jemanden sehr bedrängt hat, bis hin zu der Frage, ob er nicht quasi gedroht hat, damit gewisse Informationen weiterzugeben, wenn die Person ihm nicht hilft.
Vielleicht kommt es zum Streit. Und irgendwann gerät die Situation aus dem Ruder. Wir müssen an dieser Stelle nochmal dazu sagen, das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Und auch Peter Pilz hat keine Antwort darauf, was wirklich in den letzten Stunden des Justizbeamten passiert ist.
Wir wissen nicht, wie Christian Pilnacek ins Wasser gelangt ist. Wir wissen nicht, ist er selbst ins Wasser gegangen oder ist er auf andere Art ins Wasser und unter das Wasser gekommen. Ich möchte an diesem Punkt nicht spekulieren, sondern ich möchte es dabei bewenden lassen, dass ab diesem Punkt für mich das eine Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist und kein Punkt, an dem wir weiter spekulieren sollten.
Vielleicht sagen Sie jetzt, na, dann hört doch auf damit. Aber der entscheidende Punkt ist nun mal, diejenigen, die hier Theorien aufstellen und überprüfen sollten, die haben das offenbar nicht getan. Trotz all der offenen Fragen und Lücken bei der Rekonstruktion des angeblichen Suizids sieht es so aus, als seien die Ermittler anderen Spuren gar nicht erst ernsthaft nachgegangen. Die große Frage lautet also, warum nicht?
Also ich glaube, die naheliegendste, für mich plausible Theorie, wo man auch jetzt sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, ist, glaube ich, einfach die, dass eine enorme Aufregung geherrscht hat im Landeskriminalamt, Landespolizeidirektion bis hin zum Innenminister, das ja alles sehr ÖVP-dominiert war, als eben die Nachricht kam, dass Christian Pilnacek tot aufgefunden wurde.
Unser Kollege Fabian Schmidt sagt, wir dürfen nicht vergessen, Pilnacek war einer der mächtigsten Männer im Justizministerium. Und er stand der Volkspartei sehr nahe. Das haben ja auch die Ergebnisse der Pilnacek-Kommission nochmal deutlich gemacht. Es ist also nicht verwunderlich, dass man in Kreisen der ÖVP Sorge hatte, was mit dem Tod des Beamten womöglich alles an die Öffentlichkeit dringen könnte.
Also man wollte das, denke ich, durchaus klein halten, hat vielleicht gesagt, da soll man keinen Wirbel machen, soll man schauen, dass man das möglichst geräuschlos abwickelt. Und das erklärt vielleicht, warum die Polizei offenbar Widerstand gegen eine Obduktionsanordnung geleistet hat oder warum man da die Gegenstände auch durchaus rasch, das Handy, Laptop und so weiter, an sich bringen wollte.
Zumal Christian Pilnacek zuletzt offenbar enttäuscht war von der Volkspartei. Das haben wir in der Aufnahme aus dem Edelitaliener selbst gehört. Und dann war da ja auch noch dieses Treffen am letzten Tag im Leben von Christian Pilnacek in der ungarischen Botschaft. Da hat er lange mit dem Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, gesprochen.
Und Pilnacek sagt plötzlich zu Hafenecker, ich würde gern mit ihrem Chef, mit Herbert Kickl, sprechen. Und ich würde gern mit ihm darüber sprechen, über den Rahmen, den ich als Sektionschef der Politik gestaltet habe. Das ist eine ganz eigenartige Formulierung.
Peter Pilz glaubt, dass Christian Pilnacek vor Herbert Kickl auspacken wollte. Dass er womöglich vorhatte, ihm etwas über die politisch brisanten Fälle zu erzählen, in die er Einblick hatte.
Ich muss nur die Titel der Verfahren aufzählen, dann kriegen Sie einen Eindruck. Das war das große Eurofighter-Verfahren. Das war das Benko-Verfahren. Das waren Verfahren gegen andere prominente Betrugsverdächtige. Das waren Verfahren, die in die ÖVP oder in ihre Unternehmerkreise reingeführt haben. Das waren lauter brisante Verfahren, von denen viele mit Hilfe und unter der Regie von Pilnacek niedergeschlagen worden sind.
Die ÖVP könnte also zumindest ein Motiv gehabt haben, zu verhindern, dass Pilnaceks Handy, Smartwatch-Daten und E-Mail-Korrespondenzen ausgewertet und womöglich veröffentlicht werden.
Und dann vielleicht wieder neue Chats mit hochrangigen ÖVP-Granden und so weiter ans Tageslicht kommen dadurch. Also das kann ich mir durchaus vorstellen.
Durch die Mitbewohnerin von Karin Wurm, Anna P., die ja eben für den ÖVP-Politiker Wolfgang Sobot gearbeitet, waren die Spitzen der Volkspartei jedenfalls früh darüber informiert, dass Pilnacek vermisst wird. Sebastian Kurz verbreitet dann wenige Stunden später im Gerichtssaal die Erzählung vom angeblichen Suizid. Vielleicht war das eine Strategie, um die Sache klein zu halten. Vielleicht hat die Theorie einfach zufällig gut zum Spin von Sebastian Kurz gepasst. Also, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Leben zerstört.
Also ich bin mir sicher, dass es jetzt kein Mordkomplott und Mordvertuschungskomplott gegeben hat, an dem zahlreiche Polizistinnen und hochrangige ÖVP-Granden beteiligt waren in irgendeiner Form.
Ganz ehrlich, nach einem großen, komplex ausgearbeiteten Masterplan sieht das Verhalten der Behörden jetzt auch nicht aus. Allein die Art und Weise, wie Pilnaceks Handy und Laptop verschwunden sind, die war ja ziemlich, naja, sagen wir mal, umständlich. Und beim Laptop auch nicht mehr erfolgreich.
Ich kann mir eben vorstellen, dass es halt Dinge gab, die parallel zueinander passiert sind.
Also, dass da einerseits jemand war, mit dem sich Pilnacek nachts getroffen hat und dann ist irgendetwas passiert. Und dass unabhängig davon der politische Wunsch, vor allem bei der ÖVP, bestand, den Fall möglichst bedeckt zu halten.
Und eben auch Verschwörungstheorien vielleicht nicht aufzuheizen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht mittlerweile Personen, die damals gesagt haben, man muss das klein halten, das war ein Suizid, schließen wir das ab, dass die mittlerweile begonnen haben, anhand der Ergebnisse sich zu überlegen, ist da nicht vielleicht doch etwas anderes gelaufen, hätte man das vielleicht nicht doch anders machen sollen.
Das Buch von Peter Pilz mit seinen Recherchen wurde vergangene Woche veröffentlicht und hat in Österreich die Spekulationen rund um den Tod von Christian Pilnacek neu entfacht. Noch laufen ja auch die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Chefinspektor aus Niederösterreich, einen weiteren Beamten und unbekannte Täter. Und auch das Verfahren gegen Peter Pilz. All das könnte noch Licht in die Frage bringen, ob bei den Ermittlungen Fehler passiert sind und wenn ja, welche. Dass die Staatsanwaltschaft den Todesfall von Christian Pilnacek nochmal neu aufrollt, das glaubt unser Kollege Fabian Schmidt allerdings nicht.
Und das wäre auch sehr blamabel, nachdem man da vorher so klar von Suizid gesprochen hat. Aber wir kriegen ja jetzt immer mehr Signale, dass womöglich ein parlamentarischer Urschuss sich des Falles annimmt. Und der hat dann natürlich auch wieder Möglichkeiten, Auskunftspersonen zu laden, die Akten einzusehen, miteinander zu vergleichen. Also das könnte womöglich so der letzte Strohhalm sein, diesen Fall irgendwie zu klären.
So einen Untersuchungsausschuss fordert vor allem die rechtsradikale FPÖ. Denn viele in der Partei fragen sich, was Christian Pilnacek am letzten Tag vor seinem Tod mit Herbert Kickl besprechen wollte, als er den Generalsekretär Christian Hafenecker um einen Termin gebeten hat.
Und Hafenecker hat da jetzt schon anklingen lassen, dass sich die FPÖ des Themas annimmt.
Einige in der FPÖ munkeln sogar, dass der Fall Pilnacek einer der Gründe gewesen sei, warum die Koalitionsverhandlungen zwischen Freiheitlichen und Volkspartei zuletzt gescheitert sind. Die FPÖ hatte ja unter anderem das Innenministerium gefordert, was die Volkspartei auf keinen Fall wollte. Aus Gründen, meint Christian Hafenecker.
Er glaubt, dass die ÖVP das so vehement abgelehnt hat, weil es Leichen im Keller des Innenministeriums gibt, metaphorisch gesprochen. Und dass das auch wieder mit dem Fall Pilnacek zu tun haben könnte.
Auch deshalb macht sich die FPÖ jetzt für einen Untersuchungsausschuss zum Fall Pilnacek stark. Fabian Schmidt vermutet aber, dass auch andere Parteien so einen U-Ausschuss unterstützen würden, zum Beispiel die Grünen. Und Peter Pilz? Er ist nach wie vor überzeugt davon, dass der Tod von Christian Pilnacek irgendwann aufgeklärt wird.
Ich glaube, dass es dazu keine Alternative gibt. Ich glaube nicht, dass ich derzeit in einem Land lebe, in dem man möglicherweise einen Sektionschef des Justizministeriums töten kann, ohne dass dann ernsthaft ermittelt wird. Das glaube ich nicht.
Ob der Fall nochmal aufgerollt wird, das hängt wohl auch vom Justizministerium ab. Das wird, wie wir jetzt wissen, in Zukunft von den Sozialdemokraten geführt. Die Koalitionsverhandlungen von SPÖ, Volkspartei und NEOS sind nämlich seit dieser Woche erfolgreich abgeschlossen. Und das Innenministerium, das geht wieder an die Volkspartei. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wir würden gerne wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt und welche Themen Sie besonders interessieren. Dazu führt der Spiegel gerade eine kurze Umfrage durch. Es dauert nur ein paar Minuten und würde uns wirklich sehr helfen. Den Link dazu stellen wir in den Shownotes. Ganz vielen Dank schon mal, wenn Sie da mitmachen. Und wenn Sie sich für die neuesten Entwicklungen rund um den Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Österreich interessieren, dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Thema des Tages vom Standard. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wir freuen uns auch wie immer, wenn Sie uns folgen, weiterempfehlen und uns ein paar Sterne dalassen. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp und sage diesmal Tschüss und Baba.